Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Am Sonntag wird in Griechenland ein neues Parlament gewählt. Der Herausforderer von der konservativen Neodemokratia, Kyriakos Mitsotakis, verspricht vor allem Steuersenkungen.
Das Land braucht eine große Investitionsexplosion. Wir müssen den Kuchen vergrößern. Alle Griechen müssen dann vom wachsenden Wohlstand Gewinne haben. Das werden wir erreichen, indem wir die Steuern senken für alle Griechinnen und Griechen, für alle Unternehmer, egal ob groß oder klein. Ein Unternehmen ist dann gut, wenn es gute Löhne zahlt.
Und wir schauen auf die Lage der griechischen Wirtschaft in dieser Sendung. Außerdem klären wir, wo künftig das Digitalauto in Deutschland entwickelt wird und warum der deutschen Umwelthilfe kein Rechtsmissbrauch vorzuwerfen ist. Zunächst aber schalten wir in den Handelssaal der Frankfurter Börse. Dort begrüße ich meinen Kollegen Samir Ibrahim. Herr Ibrahim, wir kennen ja einige Fachausdrücke, wenn es um das Auf und Ab an der Börse geht. Den Hexensabbat zum Beispiel oder technische Reaktionen. Aber der Lagarde-Effekt, der ist neu, oder?
Ja, konnten wir bisher als Draghi-Effekt, wenn, ist ja vielleicht in jeder Hinsicht auch der Nachfolger. Frau Lagarde, ja, die bestimmt heute nach wie vor die Stimmung an der Börse. So viel richtig Kapital lässt sich da allerdings nicht mehr rausschlagen. Es fehlt seit gestern Nachmittag ein wichtiger Player am Markt, das sind die USA. Heute ist dort Unabhängigkeitstag, die Börse ist zu, hat gestern schon früher geschlossen. Ja, und das heißt für den DAX, es geht 9 Punkte rauf, ganze 0,07% auf jetzt 12.627 Punkte, also nur noch sehr wenig Bewegung.
Trotzdem auffällig heute an der Börse der Lichtkonzern Osram, weil dort eine lange Hängepartie nun zu Ende zu gehen scheint, oder?
Ja, Osram zuletzt so ein bisschen das Sorgenkind hier an der Börse. Ein schwieriges Geschäft hat dieses Unternehmen. Die Gewinnerwartung hat der Konzern, der Vorstand zuletzt drastisch zusammengestrichen, hat auch Fehler eingeräumt. Nun aber gibt es eine Offerte zur Übernahme, Preis 3,4 Milliarden Euro, also nicht schlecht. Die beiden Investoren Bain und Carlyle wollen Osram übernehmen. Am Nachmittag tagt jetzt dazu der Aufsichtsrat. Die Aktie aber legt 1,5% schon mal zu auf 32,76 Euro. Ist damit Spitzenreiter im DAX. Und ich habe vor dieser Sendung mit Frank Rotauge darüber sprechen können. Der ist Geschäftsführer bei AHP Capital, beschäftigt sich dabei mit dem Konzern. Und ihn habe ich zunächst gefragt, ob es das Geschäftsmodell von Osram ist, das den Konzern so unter Druck setzt.
Ja, es ist das Geschäftsmodell. Osram ist im Moment in einer schwierigen Phase. Sie sind ja tätig im Halbleiterbereich, und zwar insbesondere automobilnahe Halbleiter, optische Halbleiter und eben auch in der Beleuchtungszulieferung, gerade für die Automobilindustrie. Und da leiden sie sehr stark unter dem Abschwung in China, insbesondere im Automobilbereich, was dazu führt, dass dieses Jahr vermutlich seit längerer Zeit wieder überhaupt ein Verlust entstehen wird. Und das macht es im Moment so schwierig, sich da für eine Übernahme zu entscheiden.
Diese beiden Finanzinvestoren, die da jetzt die Offerte abgegeben haben, Bain und Carlyle, wie sind die einzuschätzen? Es gibt ja die unterschiedlichsten Investoren. Oft droht ja dann auch nach einer solchen Übernahme eine Zerschlagung des Unternehmens, weil die Einzelteile lukrativer sind als der Konzern als Ganzes. Wie würden die beiden wohl vorgehen?
Ich glaube nicht, wenn die jetzt ein Übernahmeangebot machen, dass sie an eine Zerschlagung denken, zumal Osram da ja schon viel getan hat. Es wurden schon diverse Bereiche verkauft. Man denke an das klassische Beleuchtungsgeschäft, die klassischen Birnen, von denen man Osram als Marke her kennt. Was ich mir aber dennoch vorstellen kann, ist, dass die Finanzinvestoren nochmal arrondieren. Da gibt es zum Beispiel einen Digitalbereich, der unprofitabel ist. Da muss man sehen, ob die willens sind, das zu behalten. Also es wird sicherlich nicht ganz einfach.
Und 3,4 Milliarden Euro als Angebot ist ja auch ein stolzer Preis. Es wird aber auch gemunkelt, die Banken hätten sich etwas zurückhaltend gezeigt bei der Kreditzusage für eben die Kredite, die diese Übernahme auch finanzieren sollen. Woran kann das liegen?
Das wundert mich ehrlich gesagt nicht, dass die Banken da zurückhaltend waren. Das Problem ist bei Osram, dass man nicht erwartet, dass die dieses Jahr einen Gewinn macht, sondern es wird ein deutlicher Verlust werden. Und Osram braucht zusätzliches Geld. Das heißt, diese Übernahme finanziert sich nicht aus dem Gewinn des Unternehmens selber. Und das macht natürlich für die Banken eine Finanzierung deutlich riskanter. Und das wird auch noch vielleicht eine Rolle spielen für die Ausgestaltung des Übernahmeangebots. Könnte zum Beispiel sein, dass die Banken sagen, okay, wir brauchen dann aber eine sichere Kontrolle. Also dass man sagt, man möchte mindestens 75% der Aktien dann auch bei den Finanzinvestoren wissen. Also all das ist ja noch unklar. Und insofern muss man auch sagen, diese Übernahme ist sicherlich noch nicht in trockenen Tüchern, bei weitem nicht.
Sagt Frank Rotauge von AHP Capital. Ich darf jetzt noch hinzufügen, es gibt inzwischen Gerüchte, dass es wohl auch eine Standort- und Beschäftigungsgarantie der Investoren gibt. Sie wollen also dem Aufsichtsrat das Geschäft offenbar schmackhafter machen.
Dann kommen wir nochmal zurück zum allgemeinen Markt. Wir haben ja schon über den Lagarde-Effekt gesprochen und die Hoffnung auf weiter billiges Geld. Die müsste sich ja eigentlich auch in anderen Segmenten abbilden, zum Beispiel bei den Anleihen, oder?
Ja, 10-jährige Bundesanleihen zum Beispiel sind weiter gesucht. Entsprechend sinkt die Rendite jetzt auf minus 0,41%. Damit übrigens tiefer als der EZB-Einlagezins. Die Umlaufrendite deutscher Anleihen, die bleibt bei 0,40%.
Gold gilt bei Investoren als Absicherung gegen eine anziehende Inflation. Wie fallen denn da die Reaktionen aus?
Ja, hier gibt der Preis nach. Gold hat ja einen Höhenflug hinter sich. Inzwischen kostet die Feinunze in London nur noch $1,414,77.
Und der US-Präsident Donald Trump wettert wieder gegen die, so seine Sicht, Währungsmanipulateure China und Europa. Kann das denn dem Euro etwas anhaben?
Das könnte ihm so passen. Nein, inzwischen ist diese Aufregung und diese Trump-Tweets nicht mehr so gegeben. Der Devisenmarkt bleibt davon unbeeindruckt. Der Euro stabil bei $1,1286, etwas tiefer als gestern Abend, aber noch höher als der Referenzkurs der EZB.
Herr Ibrahim, warten Sie den nächsten Tweet ab. Und noch kurz Volkswagen, die Papiere können zulegen, weil...
Die Wolfsburger nach einem Medienbericht bei ihrer geplanten Kooperation mit Ford offenbar ganz gut vorankommen. Das könnte stimmen, denn dazu passt übrigens die Meldung aus der vorigen Woche. Da haben wir ja berichtet über den Stellenabbau bei Ford in Europa. Also das könnte zusammenspielen. Die Aktie von VW gewinnt stärker als der Markt, rund 0,5% dazu.
Vielen Dank nach Frankfurt, Samir Ibrahim. Und Volkswagen ist das Stichwort. Volkswagen produziert in Wolfsburg, Daimler in Stuttgart, BMW in München. Bisher waren die Fabriken der Autobauer über ganz Deutschland verteilt. Das digitale Auto der Zukunft aber braucht immer weniger feste Produktionsstandorte, sondern vor allem viel Software. Und die wird immer besser, je enger sie sich verzahnt, Synergien nutzt, sich an Forschungsstätten anbindet. Und so ist München schon jetzt ein Hotspot für die IT von Autos. Und das könnte noch deutlich zunehmen, wie unser Korrespondent Michael Watzke recherchiert hat.
Auf seiner Homepage Volkswagen Karriere wirbt der VW-Konzern händeringend um Informatiker. Kreativität braucht das passende Umfeld, schreiben die Niedersachsen. Das finden sie bei uns. Dazu ein Bild von Tischtennis spielenden Softwareentwicklern. Als IT-Hauptstandort listet VW an erster Stelle Wolfsburg auf, dann Berlin, dann München. Dort betreibt der Konzern ein sogenanntes Data Lab für künstliche Intelligenz und forscht am autonomen Fahren. Doch die Reihenfolge der Standorte könnte sich bald ändern. In Automobilbranchenkreisen heißt es, für das neue Volkswagen-Zentrum für Softwareentwicklung suche der Konzern nach Räumlichkeiten in der bayerischen Landeshauptstadt. In München könnten einige hundert IT-Experten angesiedelt werden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist begeistert.
Wenn so eine Entscheidung kommt, begrüßen wir die sehr. Und wir legen ja auch drauf mit der Digitalisierung. Also wir wollen wirklich mit dem Ausbau der Digitalisierung tatsächlich im internationalen Maßstab bleiben. Wir werden nochmal kräftig investieren und alles, was an der Stelle auch in Bayern stattfindet, begleiten und auch noch unterstützen.
Nicht ganz so begeistert ist man bei BMW. Der Münchner Autobauer äußert sich zwar öffentlich nicht zu den möglichen Plänen der Wolfsburger Konkurrenz. Eine offizielle Anfrage des Deutschlandfunks ließ die BMW-Pressestelle bis zum Mittag unbeantwortet. Inoffiziell hört man, schon jetzt seien IT-Experten im Süden knapp. So knapp, dass aggressive IT-Headhunter viele Informatikstudenten noch während des Studiums an den Münchner Hochschulen abwerben. Sollte Volkswagen seine Präsenz in München verstärken, dürfte sich der Fachkräftemangel noch verschärfen und die Gehälter in der IT-Branche weiter steigen. Das Nachrichtenmagazin Spiegel will erfahren haben, dass man in BMW-Kreisen darüber lästere, der VW-Hauptsitz Wolfsburg sei für Entwickler offenbar nicht attraktiv genug. Bayerns Ministerpräsident Söder dagegen will den Standort München noch attraktiver machen.
Wissen Sie, ich möchte offen sein für alle klugen Köpfe der Welt, die bei uns sind, und die zusammen mit unseren Bayern zusammen einfach neu denken und neue Wege beschreiten.
Bei Volkswagen heißt es, es sei noch keine Entscheidung in der Standortsuche gefallen. VW-Sprecher Christoph Ludewig sagte dem Deutschlandfunk, wir suchen in mehreren deutschen Städten, darunter auch in München, das aufgrund seiner Hochschullandschaft besonders attraktiv ist. Zitat Ende. Falsch sei dagegen die Meldung des Spiegel, wonach der VW-Konzern ein Softwarezentrum bauen wolle. VW-Chef Herbert Diess hatte vor kurzem angekündigt, eine Einheit für Autosoftware mit gut 5000 IT-Experten zu schaffen. Der Anteil der eigenen Softwareentwicklung solle von knapp 10% auf mindestens 60% steigen. Und in Sachen Elektromobilität will Volkswagen laut Handelsblatt zukünftig stärker mit dem US-Autobauer Ford kooperieren. Der hat seinen deutschen Hauptsitz übrigens in Köln.
Eine Recherche unseres Landeskorrespondenten Michael Watzke. Und wir bleiben beim Thema Auto. Für viele in Politik und Autoindustrie ist die Deutsche Umwelthilfe ein rotes Tuch, weil sie in mehreren Städten Dieselfahrverbote durchgesetzt hat. Heute nun hat der Bundesgerichtshof über eine Klage gegen die Umwelthilfe entschieden. Dabei geht es um die vielen Gerichtsprozesse, die sie als anerkannter Verbraucherschutzverband selbst anstrengt. Uschi Götz war bei der Urteilsverkündung in Karlsruhe dabei.
Der Bundesgerichtshof hat, wie Sie gehört haben, die Revision der Beklagten zurückgewiesen. Wir sind der Auffassung, dass das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, dass die Klage zulässig ist und der von der Beklagten erhobene Einwand der rechtsmissbräuchlichen Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs nicht durchgreift.
So Thomas Koch, Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof in der Urteilsbegründung. In der Praxis bedeutet das, die Deutsche Umwelthilfe, DUH, kann weiter als Verbraucherschutzverband abmahnen und klagen. In Berlin sprach Umwelthilfe-Geschäftsführer Jürgen Resch von einem Grundsatzurteil, das künftig die Verbraucherrechte stärke.
Wenn der Staat sich weigert, Industrie und Handel und hier insbesondere die Automobilindustrie zu kontrollieren und Verstöße zu ahnden, dann muss sogar die Zivilgesellschaft das Recht haben, hiergegen vorzugehen. Und dafür hat uns der Bundesgerichtshof heute mit seinem Urteil den Rücken entsprechend gestärkt.
Die Deutsche Umwelthilfe hatte den Fellbacher Autohändler Dietrich Klotz in der Vergangenheit abgemahnt. Der Autohändler habe nicht ordnungsgemäß im Internet über Spritverbrauch und CO2-Ausstoß eines Neufahrzeuges informiert, so der Vorwurf. Den Fehler gab der Händler zu, die Unterlassungserklärung unterschrieb er jedoch nicht, auch weil er das Vorgehen der Deutschen Umwelthilfe für rechtsmissbräuchlich hielt und überzeugt davon war, dass das eingenommene Geld nicht für den Verbraucherschutz genutzt wird. Dieser Ansicht widersprachen heute die Bundesrichter.
Wir haben darin für sich genommen, in der Erzielung von Überschüssen und der Verwendung für andere Zwecke, keinen Anhaltspunkt für einen Rechtsmissbrauch gesehen. Das wäre möglicherweise anders zu beurteilen, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Verbraucherschutz nur vorgeschoben wird von der Klägerin, um damit dann eben Einnahmen generieren zu können, die für andere Zwecke als der Verfolgung von solchen Verstößen eingesetzt werden. Dafür haben wir aber keine Anhaltspunkte gesehen.
Rund 30 Verstöße mahnt die Umwelthilfe wöchentlich nach eigenen Angaben ab. Daraus erzielte die Organisation zuletzt gut ein Viertel ihrer Einnahmen. Laut jüngstem Jahresbericht knapp 2,2 Millionen Euro allein im Jahr 2017. Doch auch mit Blick auf die Gehälter der Geschäftsführer konnten die Bundesrichter keine Gewinnerzielungsabsicht erkennen.
Kann ausgeschlossen werden, dass die Klägerin hier nur tätig geworden ist, um ihren Geschäftsführern ein schönes Gehalt zu verschaffen und dass sie hier nicht vorwiegend mit der Absicht gehandelt hat, Verbraucherinteressen zu verfolgen.
Und noch einen Vorwurf wies der BGH heute in seiner Urteilsbegründung zurück. Spenden von Toyota an die Deutsche Umwelthilfe haben demnach nicht zu einer unsachlichen Ungleichbehandlung von Toyota geführt, wie es heißt. Mit anderen Worten, der Autobauer Toyota wurde trotz Spenden nicht von der DUH geschont. In einer ersten Reaktion bedauerten der Fellbacher Autohändler Klotz sowie die Kraftfahrzeuginnung Region Stuttgart das Urteil. Die genaue Urteilsbegründung gelte es abzuwarten, betonte Christian Rehr, Geschäftsführer der Kraftfahrzeuginnung heute in Karlsruhe.
Wir werden nicht nachlassen in unseren Bemühungen. Das Bundesverfassungsgericht könnte noch anstehen, der Europäische Gerichtshof könnte noch anstehen und wir werden auf alle Fälle versuchen, nach vorne zu gehen.
Man werde jede Möglichkeit weiterer rechtlicher Schritte nutzen, kündigte der Geschäftsführer der Kraftfahrzeuginnung an, der auch im Namen des Autohändlers sprach.
Die Deutsche Umwelthilfe gewinnt in Karlsruhe, Uschi Götz berichtete. Und Themenwechsel, erinnern Sie sich noch an die Schlangen vor den Bankautomaten in Griechenland? An die wütenden Menschen, die nicht glauben wollten, dass sie nur noch 60 Euro am Tag ziehen konnten? Das war auf dem Höhepunkt der Griechenland-Krise vor ziemlich genau 4 Jahren. Inzwischen hat sich die Aufregung gelegt. Am Sonntag wählen die Griechen ein neues Parlament. Wir fragen, wie geht es der Wirtschaft des Landes heute? Michael Lehmann hat sich umgehört.
Es tut sich was in den Straßen von Athen. Am Rohbau der Nationalgalerie wird nach jahrelangem Stillstand weitergearbeitet. Und im Gassengewirr schräg hinter dem Syntagmaplatz wird ein baufälliges Bürogebäude zum Hotel umgebaut. Den direkten Blick auf die Baustelle hat Nick Markoutsis, ein in London ausgebildeter griechischer Ökonom mit eigenem Institut für Wirtschaftsanalyse namens Makropolis. Es gibt Anzeichen, gute Aufwärtstrends in der Wirtschaft, ja, auch in den makroökonomischen Indikatoren, die sich alle positiv entwickelt haben. Aber das läuft auf relativ niedrigem Niveau. Und das andere Problem ist der ökonomische Schaden, der in den Krisenjahren entstanden ist. Kleine Verbesserungen, wie wir sie gerade erleben, sind nötig, ja, aber sie bringen noch nicht den großen Fortschritt. Eher nur 1 als 2% Wirtschaftswachstum erwarten die Experten für die kommenden Monate im Land. Es müsste dringend höher sein. Investoren, gerade die aus Deutschland oder anderen europäischen Ländern, seien übervorsichtig, meint der Athener Ökonom Markoutsis.
You need a big injection of investment.
Eine richtig dicke Investitionslawine aber ist nicht in Sicht für Griechenland. Jens Bastian, seit rund 20 Jahren Finanz- und Wirtschaftsberater in Athen, rät auch den Fachleuten auf Seiten der Kreditgeber, schneller umzudenken. Die Sparprogramme, so Bastian, seien richtig und wichtig, aber der griechische Staat müsse mehr Freiheit bekommen, das eingesparte Geld auch an den richtigen Stellen zu investieren.
Es ist notwendig, dass Griechenland auch in den kommenden Jahren einen sogenannten Primärüberschuss im Haushalt von 3,5% bis 2022 erwirtschaften muss. Das ist eine der Vorbedingungen der Kreditgeber, während das Wirtschaftswachstum zwischen 1 und vielleicht 2% ist. Sollte eigentlich genau andersherum sein. Höheres Wirtschaftswachstum, niedriger Primärüberschuss im Haushalt. Das wäre für mich eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung.
Wichtiges Zugpferd für Griechenland ist und bleibt der Tourismus. Wirtschaftsanalyst Markoutsis sieht viele positive Impulse, die von steigenden Übernachtungszahlen etwa in den Einzelhandel, sehr kräftig zum Beispiel in die Möbelbranche, ausstrahlten. Aber Griechenland dürfe sich nicht darauf verlassen, dass es jedes Jahr mit den Gästezahlen so kräftig aufwärts geht wie zuletzt. Es gibt schon Warnzeichen, dass wir dieses Jahr weniger Besucher bekommen könnten als letztes Jahr. Etwas mehr als 30 Millionen hatten wir im letzten. Das werden dieses Jahr wahrscheinlich weniger sein. Griechenland muss kreative Wege finden, die Gästezahlen hochzuhalten. Parallel dazu müsse in vielen Branchen der positive Trend noch ausgebaut werden, den er in der griechischen Wirtschaft deutlich spürt. Egal welche Regierung nach den Parlamentswahlen den Auftrag zum Weitermachen bekommt, sie wird an einer schweren Last zu tragen haben. Der Last, dass es Griechenland zwar besser geht, das Land es aber lange noch nicht geschafft hat, die Krise wirklich zu überwinden.
Michael Lehmann zur Wirtschaftslage Griechenlands. Am Sonntag wird dort gewählt. Bankbeschäftigte bekommen mehr Geld. Arbeitgeberseite und die Gewerkschaft Verdi haben einen Tarifabschluss erzielt. Wie der aussieht, dazu mehr in den Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich.
Demnach werden die Gehälter in 2 Stufen um 4% erhöht. Azubis bekommen 60 Euro mehr im Monat. Der Abschluss gilt für 200.000 Beschäftigte bei privaten und öffentlichen Banken. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 29 Monaten und gilt rückwirkend ab Februar. Norman Schirmer vom Bundesverband öffentlicher Banken sagt, der Abschluss erkenne die Realität der Branche an.
Die ist schwierig und der Verteilungsspielraum ist entsprechend knapp. Dieser Tarifabschluss liegt schon an der Belastungsgrenze, ist aber gerade noch vertretbar und wird auch den vielen verschiedenen Geschäftsmodellen gerecht.
So erwägt etwa anscheinend die Deutsche Bank, bis zu 20.000 Stellen zu streichen. Und auch in der Industrie bauen Firmen gerade Jobs ab, etwa Ford, Siemens oder BASF. Einer Umfrage des Münchner IFO-Instituts zufolge rechnen inzwischen 8% der Industrieunternehmen mit Kurzarbeit. Das sei der höchste Wert seit 2013. Trotz allem, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sieht darin noch keinen Hinweis auf generell steigende Arbeitslosenzahlen. Ökonom Klaus Michelsen sagte im DLF, das Jobwunder sei noch nicht vorbei.
Was wir jetzt beobachten können, ist im Grunde genommen ein Phänomen, was man häufiger beobachtet, wenn der Konjunkturzyklus so seinem Ende zugeht. Wenn die Unternehmen merken, dass die Gewinne nicht mehr so sehr sprudeln, wie man sich das in den Vorjahren angewöhnt hat, dann reagieren viele mit Strukturmaßnahmen und da sind Entlassungen dann ein Mittel.
Michelsen betonte, auf der anderen Seite gäbe es derzeit gute Chancen, einen neuen Job zu finden. Wer ein Haus baut, kann schnell errechnen, wie viel Geld für Architekten oder Ingenieurbüros anfallen. In Deutschland gelten Mindestsätze. Allerdings hat nun der Europäische Gerichtshof diese Honorarordnung gekippt. Sie verstoße gegen EU-Recht, befanden die Luxemburger Richter. Denn die Mindestsätze gelten nur für Architekten und Ingenieure. Entsprechende Leistungen könnten aber auch von anderen erbracht werden, die ihre fachliche Eignung nicht nachweisen müssten. Daher seien die Mindestsätze ungeeignet.
Die Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich, vielen Dank. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Die uneingeschränkte Aufmerksamkeit der Kommentatoren gilt Christine Lagarde, die langjährige Chefin des Internationalen Währungsfonds, soll Mario Draghi an der Spitze der Europäischen Zentralbank ablösen.
Die Tageszeitung Taz aus Berlin hält Lagarde für einen Glücksfall. Denn sie wird die Geldpolitik ihres Vorgängers nahtlos fortsetzen. Anders als Bundesbankpräsident Weidmann bringt Lagarde den Weitblick mit, um die Eurozone zu steuern. Als IWF-Chefin hatte sie intensiv mit der Eurokrise zu tun und warnte schon früh, dass Griechenland seine enorme Schuldenlast nicht tragen könne. Lagarde ist zwar mit Ex-Finanzminister Schäuble befreundet, aber seine Krisenpolitik hat sie abgelehnt. Sie hält nichts davon, durch übertriebene Sparpolitik das Wachstum abzuwürgen. Diesen wichtigen Posten einmal mehr Frankreich zu überlassen, könnte sich rächen, befürchtet dagegen die Neue Osnabrücker Zeitung. Die Sparer und Banken werden fraglos zu den Verlierern zählen. Ihre Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr der Zinsen können sie getrost begraben. Als IWF-Chefin stand Lagarde hinter Draghis ultralockerer Geldpolitik. Es besteht kein Zweifel mehr, dass die Mittelmeerstaaten in der Währungsunion den Ton angeben. Spannend wird sein, wie sich das Verhältnis der EZB zur Politik entwickelt, aus der Lagarde kommt. In eine ähnliche Richtung gehen die Überlegungen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mit der EZB-Präsidentschaft Lagardes unterstützte die Bundesregierung eine Lösung, die möglicherweise noch mehr zu einer Politisierung der Geldpolitik beitragen wird. Wohlverstanden, Lagarde ist keine schlechte Kandidatin, doch sie wird den Beweis erbringen müssen, wie sie es mit der wachsenden Gefährdung der Unabhängigkeit der Geldpolitik hält. Insgesamt hinterlässt der jüngste Brüsseler Personalpoker mehr als nur einen schalen Beigeschmack. Die EZB ist zu wichtig, um ihre Präsidentschaft als Restgröße innerhalb eines umfangreichen Personalpakets zu behandeln. Die Börsenzeitung ergänzt, die Bundesregierung mag das Amt des EU-Kommissionspräsidenten jetzt höher gewichtet haben. Auch scheint ein Deutscher an der EZB-Spitze immer noch nicht durchsetzbar. Eine Währungsunion aber, bei der ein Deutscher auf dem wichtigsten Posten generell als nicht vermittelbar gilt, wird auf Dauer kaum das Vertrauen der deutschen Öffentlichkeit genießen. Lagarde würde als EZB-Chefin schaffen müssen, woran Draghi gescheitert ist, die Deutschen mit der EZB zu versöhnen.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten Deutschland heute mit meiner Kollegin Jessica Sturmberg. Dort ist eine Kollegin unterwegs mit einem Forstwächter in Nordrhein-Westfalen.